D-Radio Wissen. Update.
Wir verlagern die Tat ziemlich weit ins Vorfeld. Ich halte es aber trotzdem für richtig. Dann können wir, selbst dann, wenn wir nicht nachweisen können, dass jemand dort gekämpft hat, können wir allein das Reisen unter Strafe stellen. Und das ist auch richtig so.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière freut sich über das neue Strafgesetz zum Ausreiseverbot für Dschihadisten. Das hat heute das Bundeskabinett beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in Zukunft schon allein die Absicht unter Strafe steht, wenn ein Extremist in ein Terrorcamp reisen oder sich an Kämpfen im Ausland beteiligen will. Deutschland bekommt damit, so sieht es zumindest Justizminister Heiko Maas, eines der schärfsten Terrorismusstrafgesetze in Europa. Und das ist eines unserer Themen im Update. Ich bin Jakob Vogel. Guten Abend.
Update.
Terrortourismus. Dieses Schlagwort steht schon fast verniedlichend für das, was die Bundesregierung in Zukunft effektiv unterbinden will. Es geht darum, dass junge Menschen nicht einfach mehr aus Deutschland in den Irak oder nach Syrien reisen und sich dort extremistischen Gruppen wie zum Beispiel dem IS anschließen können. Dafür hat Bundesjustizminister Heiko Maas den Strafrechtsparagrafen 89a reformiert. Den gibt es seit 2009 und der stellt bis jetzt nur die Ausbildung in sogenannten Terrorcamps unter Strafe. Die Neuregelung geht aber deutlich weiter.
Es soll in Zukunft schon die Ausreise von Dschihadisten unter Strafe gestellt werden, wenn sie in der Absicht, an Terrorcamps teilzunehmen oder terroristische Anschläge zu begehen, irgendwo ins Ausland fliegen oder sich verabschieden wollen.
Das heißt, in Zukunft reicht schon die Reiseankündigung eines potenziellen Terroristen aus, damit die Behörden aktiv werden. Noch vor dem Abflug könnte er dann verhaftet werden. Dabei setzt der Verfassungsschutz auch auf die Mitarbeit von Familienangehörigen potenzieller Extremisten. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen.
Vielfach bekommen wir Hinweise von Angehörigen, was aus unserer Sicht unglaublich notwendig ist, nämlich die Radikalisierung im Stillen ist nicht ganz still, denn Familie nimmt Kenntnis, das Umfeld nimmt Kenntnis davon, dass Personen sich verändern.
Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt ganz grundsätzlich die Gesetzesverschärfung gegen Dschihadisten. Allerdings sagt sie auch, dass es schwierig werden dürfte, bloße Absichten beweissicher aufzudecken und später vor Gericht nachzuweisen. Die Gesetzesverschärfung sieht auch eine Neuregelung in Sachen Terrorfinanzierung vor. In Zukunft ist es grundsätzlich verboten, Geld, egal in welcher Höhe, für die Unterstützung von Terror zu sammeln. Bis jetzt galt das nur als strafbar, wenn es sich dabei um große Beträge drehte. Der CDU geht der Gesetzentwurf von Justizminister Maas nicht weit genug. Sie würde gern auch die Sympathiewerbung für Terroristen unter Strafe stellen. Die Opposition spricht dagegen von hochsymbolischen Maßnahmen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
Es führt aus meiner Sicht jedenfalls nicht dazu, dass einer weniger reist, sondern es führt dazu, dass das alles noch mehr im Untergrund stattfindet. Und insofern glaube ich, dass diese Maßnahmen nichts helfen.
Mit dem Gesetz setzt Deutschland eine UNO-Resolution vom letzten Jahr gegen ausländische Kämpfer um. Die verpflichtet die Mitgliedsländer, Gesetze gegen den Terrortourismus zu schaffen. Der Neuregelung der Großen Koalition muss jetzt noch der Bundestag zustimmen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das geplante Anti-Terror-Gesetz bekommt im Netz keine guten Noten. Joe's Daily World schreibt auf tagesschau.de, klingt gut, hat aber einen Haken. Es unterhöhlt nämlich die Rechtsstaatlichkeit. Denn wieso kann man nur dafür, dass man ausreisen will, verhaftet werden? Zuletzt gab es das in Deutschland in der DDR. Graf Unruhestifter von Störenfried schlägt auf Facebook vor, als einzig legitimes Mittel bleibt wohl nur das Verbieten terroristischer Vereinigungen, aber auch eine umfangreiche Aufklärungspolitik kann Abhilfe schaffen. Und mit Aufklärungspolitik meine ich gewiss nicht solche NSA-Spielereien. Für Mars Ultors geht das Gesetz in eine falsche Richtung. Auf Zeit Online kritisiert er, sinnloses Herumgebastel an Gesetzen, die dann wieder schon handwerklich so schlecht gemacht sind, dass sie in Karlsruhe einkassiert werden. Papier ist billig, alles was wirkt, kostet Geld. Polizisten, Geheimdienstler, Sozialarbeiter. Olaf Apolz fragt bei Facebook, wäre es nicht logischer, sie ausreisen zu lassen, aber dann nicht wieder einreisen? Reisende soll man nicht aufhalten. Und Martin G. Günther wird ironisch. Demnächst im Reisebüro möchten sie eine terroristische Tat vorbereiten. Mein Gott, haben wir Träumer in Berlin.
Was sonst noch wichtig war?
Der grausame Mord an einem jordanischen Piloten durch die IS-Terrormiliz hat in seiner Heimat Wut und Bestürzung ausgelöst. Muslime und Christen in Jordanien gedachten heute mit Trauerzeremonien in Moscheen und Kirchen dem getöteten 26-Jährigen. Die Regierung in Amman hat außerdem eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Schon gestern gab es Trauerzüge in der Hauptstadt, nachdem ein Video im Netz aufgetaucht war, das zeigt, wie IS-Terroristen den 26-jährigen Piloten bei lebendigem Leibe verbrennen. Ein Demonstrant in Jordanien.
Sehr, sehr traurig ist das. Das ist nicht zivilisiert, nicht hinnehmbar. Warum, warum? Das ist nicht islamisch, niemals.
Als Reaktion auf die Ermordung hat Jordanien direkt zwei Todesurteile gegen islamistische Extremisten vollstreckt. Darunter war auch eine irakische Dschihadistin, die der IS mit dem Gefangenenpiloten eigentlich freipressen wollte. Die jordanische Regierung geht inzwischen davon aus, dass der Pilot schon längst tot war, als die Terroristen die Forderung gestellt haben. Der jordanische König rief in einer Ansprache sein Volk zur Einheit im Kampf gegen die Terrormiliz auf. Jordanien beteiligt sich seit Anfang an an der US-geführten Koalition im Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak. Es gibt aber auch Stimmen, die fordern, dass das Land sich aus der Koalition zurückzieht. Die US-geführte Koalition schlägt aus der Luft zu. Am Boden im Irak kämpfen vor allem kurdische Peschmerga mit der irakischen Armee gegen die Terrormiliz. Und dieser Kampf hat allein seit Juni schon mehr als 1000 kurdischen Kämpfern das Leben gekostet. Das hat der Generalsekretär des Ministeriums für die Peschmerga bekannt gegeben. Außerdem sind schon mehr als 4500 Kämpfer verletzt worden. Die Peschmerga sind die Streitkräfte der halbautonomen Kurdenregion im Norden des Irak. Sie werden von mehreren westlichen Staaten unterstützt, darunter auch von Deutschland. Die neue griechische Regierung sucht weiter nach einem Ausweg aus der Schuldenkrise. Ministerpräsident Alexis Tsipras traf sich heute in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk und Parlamentspräsident Martin Schulz. Tusk dämpfte danach die Erwartungen auf eine schnelle Einigung. Tsipras äußerte sich nach den Treffen aber optimistisch, dass man eine Lösung finden werde, die für alle Seiten vertretbar ist. Ich bin mir bewusst, dass die Geschichte der EU eine Geschichte von Unstimmigkeiten, am Ende aber eine Geschichte von Kompromissen und Vereinbarungen. Auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz klang nach dem Treffen optimistisch. Es liegt eine schwierige Zeit vor uns. Wir haben noch nicht die nötigen Lösungen. Aber ich denke, dass ein Ministerpräsident, der wie Sie zurzeit durch die Gegend reist, sucht die Kooperation und nicht die Spaltung. Und das ist der richtige Weg. In Frankfurt traf sich der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi. Nach dem Treffen sagte Varoufakis, dass er glaubt, dass die Beratungen über Änderungen am griechischen Sparprogramm mit den europäischen Partnern und dem IWF schon bald abgeschlossen werden könnten. Ein Gericht in Ägypten hat 230 Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt, die während des arabischen Frühlings in Ägypten auf die Straße gegangen sind. Darunter ist auch einer der Anführer der Aufstände, Ahmed Duma. Er muss außerdem noch umgerechnet knapp 2 Millionen Euro Strafe zahlen, weil er ein Staatsgebäude beschädigt haben soll. Außerdem hat das Gericht 39 Minderjährige verurteilt. Sie müssen für 10 Jahre ins Gefängnis. Alle Angeklagten wurden schuldig gesprochen, weil sie 2011 an den Protesten gegen den ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak beteiligt waren. Sie hatten an gewaltsamen Zusammenstößen mit Polizei und Militär in der Nähe des Tahrirplatzes teilgenommen.
Es gehört zum Anstand, erstens einen gewissen Zeitraum zwischen der politischen Tätigkeit und der Aufnahme der beruflichen Tätigkeit walten zu lassen und erst recht dann, wenn man in diesem Zusammenhang vorher politisch tätig gewesen ist.
Das hat der ehemalige CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla gesagt, als Bundeskanzler Gerhard Schröder quasi direkt nach seiner Wahlniederlage 2005 vom Kanzleramt in den Aufsichtsrat vom russischen Gazprom-Konzern einzog. Keine 10 Jahre später wechselte Pofalla selbst in die Wirtschaft. Bis 2013 noch Chef im Bundeskanzleramt, ist Pofalla seit Anfang dieses Jahres Cheflobbyist bei der Deutschen Bahn. Die Wechsel von Ministern auf Top-Posten in der Wirtschaft haben in den letzten Jahren für viel Kritik gesorgt. Das Bundeskabinett will deshalb jetzt Seitenwechsler besser kontrollieren. Wer in Zukunft direkt aus der Regierungsverantwortung in die freie Wirtschaft wechseln will, muss das melden. Das sieht ein Gesetzentwurf der Großen Koalition vor. Demzufolge soll die Bundesregierung dann entscheiden, ob Interessenskonflikte vorliegen. Wenn ja, kann sie im Ernstfall eine Sperre von bis zu 1,5 Jahren verhängen. In dieser Zeit sollen die ehemaligen Minister oder Staatssekretäre ein Übergangsgeld bekommen. Kritikern ist die geplante Karenzzeit aber viel zu kurz. Die Anti-Lobbyismus-Organisation Transparency International fordert eine Auszeit von 3 Jahren. Denn nur so könne wirksam verhindert werden, dass Politiker im Amt Entscheidungen im Sinne ihres späteren Arbeitgebers treffen.
Was noch wichtig wird.
Nicole Kidman, Kate Blanchett, Daniel Brühl, Ben Kingsley, Audrey Tautou. Große Namen, große Stars. Und ab morgen wird für sie und ihre Kollegen in Berlin wieder der rote Teppich ausgerollt. Dann startet die 65. Berlinale. Knapp 450 Filme stehen in den nächsten 1,5 Wochen auf dem Programm. Berlinale-Chef Dieter Koslig.
Wir haben wieder eine Mischung aus großen etablierten Filmemachern und Filmemacherinnen und aber auch spannenden Arbeiten junger Regisseure, die auch zum ersten Mal ihren Film hier auf der Berlinale präsentieren.
Den Auftakt macht morgen Abend der Abenteuerfilm Nobody Wants the Night. Ins Rennen um den Goldenen Bären gehen neben diesem aber auch noch 18 andere Filme aus der ganzen Welt. Das Filmfestival in Berlin geht bis zum 15. Februar. Rund 5 Monate nach der tödlichen Messerattacke auf einen 30-Jährigen am Berliner Alexanderplatz beginnt morgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder. Der 18-Jährige soll nach einem Streit mit seiner Freundin an dem Opfer seine Wut abreagiert haben. Offenbar hatte ihn gestört, dass der 30-Jährige vorher in einen Streit eingegriffen hatte, bei dem der spätere Angreifer 2 Frauen verbal angegriffen hatte. Obwohl der Streit beendet schien, soll der 18-Jährige kurz darauf doch auf den 30-Jährigen zugestürmt sein und ihn niedergestochen haben. Die Messerattacke hat noch einmal eine Debatte um die Sicherheit auf dem Alex in Berlin ausgelöst. Erst 2012 war dort ein 20-Jähriger von mehreren Männern totgeprügelt worden.
Und sonst in der Welt?
Der Tod des argentinischen Staatsanwalts Alberto Niesmann gibt zurzeit Rätsel auf. Anscheinend wollte er einen Haftbefehl gegen Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner erwirken. Eine leitende Ermittlerin hat bestätigt, dass ein Entwurf des Haftbefehls in Niesmanns Hausmüll gefunden wurde. Der Staatsanwalt war vor gut 2 Wochen tot in seiner Wohnung gefunden worden. Neben ihm lagen eine Schusswaffe und eine Patronenhülse. Niesmann hatte zuletzt zu einem Bombenanschlag auf ein jüdisches Gemeindehaus vor über 20 Jahren ermittelt. In dem Zusammenhang hatte er Kirchner angeklagt. Sie soll Untersuchungen gegen Tatverdächtige aus dem Iran behindert haben. Ihr Ziel sei gewesen, die Beziehungen zum Iran zu verbessern. Bis heute ist unklar, ob Niesmann ermordet wurde oder sich selbst getötet hat. In China gelten bald noch strengere Regeln für Internetnutzer. Ab dem 1. März muss jeder bei E-Mail und anderen Konten im Netz mit seinem richtigen Namen registriert sein. Prüfen sollen das die Internetfirmen selbst. Außerdem sind regierungskritische Inhalte explizit verboten. Nutzer, die vermeintlich regierungsfeindliche Inhalte posten, sollen ihre Accounts verlieren. Der Gesetzentwurf wurde heute vorgestellt, aber schon seit einer Woche blockiert die chinesische Regierung VPN-Dienste, die IP-Adressen verschlüsseln. Damit konnte man bisher noch so manche Sperre umgehen. In 10 Tagen ist Valentinstag und radikale Hindus in Indien haben sich dafür etwas ganz Besonderes überlegt. Wie die Times of India meldet, droht die Gruppe von religiösen Hardliner namens Hindu Mahasabha allen, die den Valentinstag feiern, mit diversen Strafen. Im nordwestlichen Bundesstaat Uttar Pradesh sind Teams unterwegs, die junge Paare aufspüren sollen, die Händchen halten oder sich umarmen. Sind beide ertappten Hindus, sollen sie laut dem Bericht zwangsverheiratet werden. Falls einer oder beide anderen Religionen angehören, müssten sie ein Reinigungsritual über sich ergehen lassen. Der Präsident der Hindu-Organisation sagte der Times of India, man sei nicht gegen Liebe, aber verliebte Paare müssten heiraten. Der Valentinstag gilt bei strenggläubigen Hindus als verwerfliche Modeerscheinung aus dem Westen.
Wissensnachrichten.
Nicht mehr lange, dann ist sie genau 4 Jahre her, die Atomkatastrophe von Fukushima in Japan. Am 11. März 2011 waren große Mengen radioaktiven Materials in die Atmosphäre gelangt. Die Folgen, die beschäftigen Wissenschaftler weltweit noch immer. Abelo Afakama aus den Wissensnachrichten. Jetzt ist eine neue Studie dazu erschienen.
So ist es und die Forscher der Technischen Universität in Wien haben sich dazu eine einfache Frage gestellt, nämlich wie belastet waren die Lebensmittel nach der Atomkatastrophe und wie gefährlich waren sie für die Menschen in Japan? Dafür haben sie die Daten von 900.000 Proben der Behörden ausgewertet.
Mhm. Und wie hoch war die radioaktive Belastung?
Also bei Gemüse war die Belastung direkt nach der Katastrophe sehr hoch. Besonders bei Pilzen hat das auch länger gedauert, weil die Radioaktivität gut speichern können. 4 Monate nach der Katastrophe waren dann beim Gemüse keine Grenzwertüberschreitungen mehr festzustellen. Anders sah das bei tierischen Produkten aus. Kurz nach den Kernschmelzen war die Belastung da relativ niedrig und die ist dann nach und nach erst angestiegen. Die Erklärung ist einfach, dass es Monate dauert, bis ein Tier größere Mengen Radioaktivität aufnimmt. Und beim Trinkwasser, da ist das Ergebnis, dass die radioaktive Belastung sehr gering war.
Okay, das sind natürlich die Grenzwerte. Die spannende Frage ist natürlich, ist von den Lebensmitteln eine Gefahr für die Menschen ausgegangen?
Da gibt es ein Lob für die japanischen Behörden. Die Forscher sagen, dass die meisten Lebensmittel, die belastet waren, nie auf den Markt gekommen sind, weil der Verkauf ziemlich schnell nach der Atomkatastrophe gestoppt und ja auch eine 20 Kilometer Sperrzone um das Atomkraftwerk eingerichtet wurde. Und außerdem mussten ja 160.000 Menschen die Gegend verlassen.
Das nächste Thema betrifft alle, die ein Kind planen oder bald bekommen werden.
Genau. Forscher haben verschiedene Geburtspositionen ausgewertet und dabei herausgefunden, dass eine leichte Seitenlage nicht gesünder ist als die klassische Rückenlage. Die ist etwas aus der Mode gekommen, weil das Kind auf eine wichtige Vene neben der Wirbelsäule drücken könnte. Aber das ist bei der leichten Seitenlage genauso. Das ist das Ergebnis der Untersuchung. Erst wenn die Frau mehr als 30% zur Seite gekippt ist, wird der Druck deutlich geringer.
Okay, 30% Seitenlage, das schreibe ich mir mal auf, Wissen to go für die nächste Geburt. Da habe ich noch bei euch eine Studie gehört, die sich damit beschäftigt, wie es ist, jeden Tag eine Pille zu schlucken.
Und das nervt anscheinend sehr viele Menschen. In den USA haben Forscher Leute im Alter von 50 befragt. Von denen sagt jeder Dritte, ich sterbe lieber früher, als täglich eine Pille zu schlucken. Bis zu einem Jahr ihres Lebens würden sie dafür geben. Das passt auch zu anderen Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass regelmäßige Medikamenteneinnahme die Lebensqualität senkt.
Danke für die Wissensnachrichten, Abel Aferkammer.
Wetter.
Der Abend bleibt eher trocken, abgesehen von einzelnen Schneeschauern. Es kann glatt werden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Morgen bleibt es kalt mit maximal minus 4 bis plus 1 Grad. Dafür kommt immer mal wieder die Sonne durch und nur im Mittelgebirge und in den Alpen kann es noch schneien. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.